Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Darmstadt. Diesmal sitzt Jens Faultrath und Stefan, wo sitzt du heute?
Ja, auch in Darmstadt.
Aber wir sind nicht im gleichen Darmstadt, also in der gleichen Stadt, aber nicht an den gleichen Standorten, richtig?
Richtig. Das stimmt, genau.
Genau. Und warum sind wir heute in Darmstadt? Weil wir gleich zur Hochschule weiter müssen.
Wie so oft am Freitag, ne?
Wie so oft am Freitag, die armen Studenten. aber vorher nehmen wir für euch noch eine Show auf. Und zwar nehmen wir die auf, während der ganze Rest der Branche gerade in Salzburg ist. Deswegen schöne Grüße nach Salzburg an alle. Passt auf, lernt was, seid fleißig und vor allem genießt das Hotel. Das lohnt sich, glaube ich.
Definitiv.
Und, ja, das kann man schon sagen. Und ich glaube, das ist ja auch dann die letzte Konferenz für das Jahr. Und wir müssen mal schauen, ob wir nachdem wir jetzt den November machen, dass wir im Dezember auch noch was Schönes hinkriegen. Ich habe mir jetzt noch was eingefallen. Es gab eine Rückmeldung, mich hat ein netter Kollege angeschrieben, ich soll nicht so oft das hier machen. das würde nerven, deswegen lege ich den Kuli jetzt mal weg. Mir ist das letzte Mal gar nicht aufgefallen, aber offensichtlich habe ich da öfters rumgeknittelt. Aber ich mache halt immer was mit meinen Händen, jetzt knister ich hier. Ob man das hört, weiß ich auch nicht. Also ich probiere mich jetzt irgendwie mit verschränkten Armen böse Blicken vor den Monitor zu setzen und hoffe, es macht da nicht zu viel Hall. Genau. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ich glaube, wir gehen gerade wieder im Wechsel durch. Ich glaube, wir haben hier weit über 10 Sachen gefunden, die wir mal durchsprechen wollen, so als Fundstücke des Monats November. Und da fange ich jetzt mal an, wieder mit einer Fortlaufung einer Story, die wir das letzte Mal schon hatten. Und zwar der gute Valentin hat sich mit dem von bei uns festgestellten Thema, dass Google ja halt auch einen Meta-Robot ohne es durchaus interpretiert, hat er dann gesagt, okay, wenn Google jetzt anfängt, Meta-Robots auch mit Falschschreibungen zu interpretieren, was kann man denn noch alles Lustiges machen und was davon wird dann von Google interpretiert als No-Index oder eben nicht als No-Index? Und er hat sich da diverse Fälle ausgedacht, um genau zu sein, 13 Stück, und hat die alle dann halt mal als Webseiten gebaut und entsprechend an die Search-Konsole geschickt und Google gefragt, was denn Google davon hält. Ist ja etwas Schönes, so früher konnte man das ja nicht, da muss man warten, was passiert im Laufe der Zeit. Heute kann man es an die Search-Konsole schicken. Und hat seine Ergebnisse festgehalten, kommen auch in die Shownotes rein. Es ist wirklich sehr spannend. Er sagt auch selbst, dass Google in seiner Doku da halt einfach nicht so ganz genau ist in der Beschreibung. Aber Google per se den Hang hat zu interpretieren, was sie glauben, was der Nutzer gemeint haben könnte. Das heißt, sie sind da definitiv nicht restrikt. Und dementsprechend hat er noch ein paar Varianten gefunden, die durchaus auch funktionieren in der ganzen Geschichte. Und hat dann auch noch mal 8 Varianten genommen und dort das Gleiche noch mal gemacht und festgestellt, wie gehen denn die Tools um. Und zwar hat er da getestet Audisto, DeepCrawl, OnCrawl, Screaming Frog in der Version 10.4, ZRobots und White. Und im Großen, also kein Tool liegt auf der gleichen Interpretation wie Google. Also bei dem Thema, das, was natürlich korrekt ist, kennen alle. Aber jetzt geht es ja darum, dass zum Beispiel Google auch interpretiert, wenn man sagt, Meta-Robots, also Meta Name Robots, Content No Index, ist ja das Normale. So, man kann bei Google aber auch sagen, Meta Name Robots Value. Und Value ist halt falsch. So, aber Google frisst's. Und nimmt dann das No Index mit, obwohl man Value schreibt anstatt Content. Wenn man das Komma weglässt zwischen Index und Follow, was eigentlich nicht standardkonform ist, weil das heißt, es muss eine Komma-separierte Liste und nicht einfach ohne, aber auch das frisst Google. Der am nächsten hinkommt, ist der Screaming Frog. Der hat fast alle Fälle so interpretiert, wie es eben auch Google macht, mit der Ausnahme von diesem Value anstatt Content. Das hat der Screaming Frog nicht drin. DeepCrawl ist recht nah, aber er interpretiert etwas als No-Index, was Google wiederum nicht als No-Index, sondern als Index interpretiert. Also der hat dafür, also er hat eins weniger und dann ist er einmal false positive sozusagen. Das sollte natürlich dann auch nicht sein. Ansonsten OnCrawl ist da, vor dem ist nahezu alles Index. Ja, also man fährt am nächsten im Moment aktuell mit dem Screaming Frog, kann natürlich bei SaaS-Tools, die ja ihren Update machen können, ohne dass man den mitbekommt an ihrer Interpretation, jederzeit sich ändern. Also kann sogar jetzt schon anders sein, theoretisch. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, sozusagen Anfang die Woche oder so, da war das genau so. Ich persönlich finde das extrem spannend und schön auseinandergezogen, das Ganze, und ein wirklich guter Test, der uns an der Stelle hilft. Wie gesagt, ich kann es nur appellieren, habe das letzte Mal ja auch schon gesagt, wenn wir drüber geredet haben, an Google, an John Müller, für den Fall, dass du uns hier hörst. Ich vermute es ja nicht, aber ihr könnt ihm ja sagen, dass er uns mal hören soll. So, jetzt hörst du uns schon. Okay, schreibt's doch einfach auf bei euch, wie ihr es macht. Dann können wir alle uns auch daran halten, weil das ist halt schon elementar zu wissen, ob eine Seite jetzt von euch aus Index ist oder nicht. Wir können sie zwar einzeln testen, aber es wäre schon wirklich schön, wenn ihr einfach sagt, wie ihr die Sachen wirklich hart interpretiert, weil eigentlich ist so eine klassische Ja-Nein-Frage und das wäre dann schon nett, wenn wir das genau wüssten. Genau.
Super. Kann ich mich nur anschließen. Also schöne Erhebung. Danke an der Stelle auch nochmal in die Richtung. Über die Auswirkungen, wie gravierend das sein kann, haben wir uns ja auch schon ausgetauscht. Bin mal gespannt, wie die Toolbetreiber jetzt mit umgehen. Ich meine, solange es nicht dokumentiert ist, ist es schwierig. Prüft man das jetzt dauernd? Baut man jetzt den Status Quo nach? Bin gespannt.
Genau.
Gut, dann bin ich mit meinem nächsten Thema dran. Das ist jetzt erstmal so ein klassischer Eintrag von dem Webmaster Google Blog. PageSpeed. PageSpeed ist ja jetzt irgendwie so, ich habe mich auch ein bisschen durch die News geklickt, so das Thema, was im Moment eigentlich so alles rumtreibt. Also PageSpeed und Technik kommen mir im Moment irgendwie sehr präsent vor. Und die PageSpeed Insights, die ja, glaube ich, jeder so aus der Branche kennt, sind etwas updated worden. Und zwar basieren die jetzt überwiegend auf dem Tool Lighthouse. Und das kennt man ja auch schon. Also war ein typisches Chrome-Plugin und damit konnte man relativ schöne Audits machen, die jetzt nicht nur gesagt haben, ja, die Seite ist halt irgendwie schnell oder langsam, sondern die ziemlich tief auch reingegangen sind. Also jetzt nicht nur das Caching, sondern auch, wie ist es mit den Abfragen, wie ist denn die Diff-Tief und alles drum und dran. Und erstmal einen relativ detaillierten Bericht dargestellt hat. Klar waren wieder alles Themen, wenn man ein einfaches Rating hat, dann kann man an der Stelle jetzt erstmal nicht viel anfangen. Das sind alles Probleme, die muss man mit seiner Technik durchgehen, schauen, ist das bei mir wirklich gravierend, ist das ein Hebel oder nicht. Heißt so, diese ganzen Problematiken, die jetzt bei solchen typischen Analysen gelten, gelten auch hier noch. Das Schöne ist aber, man hat jetzt so in den Chrome DevTools, PageSpeed Insights und auch über die API erstmal so eine gleiche Datenlage. Und was ein schön spannendes Thema dabei ist, sind die Crux-Daten, also Chrome UX. Die Chrome-Nutzer hinterlassen ja dann doch einiges an Daten, wenn sie immer diesen Chrome nutzen. Und die werden dann teilweise auch von Google weggespeichert. Und man kriegt sehr schöne User-Daten, also echte Daten, wie denn die Leute meine Webseite erleben. Das sind dann Metriken wie First Paint, also wie lange dauert es denn, bis der Browser mit dem Render wirklich beginnt, also wann ist so die erste Bewegung auf meiner Webseite, oder auch der Contentful Paint, wenn man davon ausgehen kann, dass jetzt ein Bild, dass ein Text auch für den Nutzer schon dargestellt wird, was ja beides kritische Metriken sind. Also wenn jetzt, ich gehe auf eine Seite und es passiert irgendwie lange nichts, dann bin ich sehr schnell wieder weg. Oder auch wenn ich merke, okay, da hat es jetzt was verschoben, aber irgendwie kann ich immer noch nichts sehen oder irgendwie mit der Seite interagieren oder was lesen, ist der Nutzer in der Regel auch schnell weg. Da das jetzt auch alles über die API verfügbar ist, es ist schön, es lässt zum einen wieder Platz für Automatisierung und schöne Analysen und auch Search Engine Land, also auch dazu kommt noch der Link in die Show Notes. Die haben das auch erstmal schön gemacht, wie man gerade mit diesen Crux-Daten jetzt schön arbeiten kann. Kleiner, schöner Use Case, wie man das Ganze mit Google BigQuery aufbereitet, welche Dimensionen man anwenden kann und wie man diese effektiv vergleicht. Schön, oder was an der Stelle noch wichtig ist, so diese typischen Audits, was jetzt so ein Lighthouse durchführt, sind ja eigentlich immer Lab-Daten, also es ist eine künstliche Situation, die provoziert wird. Man fragt das Ganze einmal ab, es wird simuliert und dann hat man immer eine typische Stichpunktaufnahme. Die Nutzerdaten, die man jetzt hat, diese Krux-Daten, sind natürlich viel breiter aufgestellt, weil die basieren, je nachdem wie groß meine Webseite ist und wie viele meiner Nutzer kursen, auf einem sehr, sehr großen Datenbestand. Und da kann man einfach mal sehen, okay, wenn ich jetzt so eine typische, also ich meine, so eine PageSpeed-Analyse ist auch relativ komplex, wenn man die erstmal aufsetzt, weil jetzt einmal zu sagen, okay, ich hau irgendein Tool an und guck dann, wie ist jetzt im jetzigen Moment der PageSpeed, ist ja immer wenig Aussagekraft, wenn ich so n gleich 1 habe zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einem bestimmten Datum. Das sind ja relativ große Messreihen, die man an der Stelle aufstellen muss, um wirklich valide sagen zu können, wie ist denn im Moment meine Server-Performance. Und mit den Nutzerdaten sieht man das, wie verteilt sich das dann bei den Nutzern und hat erstmal so einen größeren Datenbestand, auf den man zugreifen kann. Wobei natürlich an der Stelle auch gesagt werden muss, die echten Nutzerdaten hängen natürlich auch mit den Systemen, die die Nutzer vorliegen haben und mit der Internetverbindung zusammen. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt eine große Nutzergruppe habe, die immer schlechte Internetverbindung hat, weil alles mobil ist in einem schlechten Gebiet, dann sehe ich das natürlich auch in den Daten. Da muss ich dann wieder auf die Lab-Daten, die mir jetzt so ein Lighthouse-Audit zur Verfügung stellt, zurückgreifen. Alles in allem erstmal eine schöne Spielwiese. Und ich glaube, das macht für alle Spaß, jetzt erstmal sagen, sie würden gerne automatisiert die Sachen über die API abfragen und einen schönen Report zum PageSpeed generieren, der auch ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Also n gleich 1, ja, der PageSpeed war jetzt ein Daten zu dieser einer Uhrzeit gut, man kann das Ganze ein bisschen auf breitere Beine stellen.
Definitiv vorbei. Ich glaube, die haben ja auch schon die ganze Zeit auf diese Krux-Daten zurückgegriffen im Lighthouse, oder? Soviel ich weiß.
Ja. Genau.
Und es macht ja auch Sinn, auch wenn du sagst, okay, ich habe halt komisch, also ich meine, Nutzer sind dann alle irgendwie benachteiligt, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass ich das weiß und mich darauf anpasse.
Absolut, absolut.
Also genau. Macht Sinn. Ich habe wieder was ganz Spannendes gefunden von der Website kevinindig.com. Kannte ich bisher noch gar nicht. Und zwar schreibt er dazu, wie man eine feintuned SEO-Maschine aufsetzt. Im Großen und Ganzen geht es darum, wie man SEO sozusagen intern organisiert. Und sagt halt, okay, es geht erstmal um das Thema, das ich mir selber klar mache. Es gibt halt irgendeine Art von, also wie bei jedem Prozess ein Input, dann den Prozess selber und irgendein Output. Und wenn man das mal so begreift und das für seinen einzelnen Themen durchspielt, und dann kommt man da, hebt es schon mal weiter. Und er sagt zum Beispiel, Input ist sowas wie, also für die Fragen beim Input-Thema sind schon mal, dass man sich erstmal als SEO richtig positioniert, damit man auch die richtigen Input kriegt und das richtige Team dafür baut. Beim Prozess ist wichtig, dass man erstmal so Showstopper irgendwie intern entfernt, versucht Brücken zu anderen Organisationen zu bauen und das Thema SEO richtig intern positioniert. Und das Output ist dann im Großen und Ganzen, dass man halt die richtigen SEO-Ziele hat und ein richtiges Reporting, was halt auch auf die Arbeit einzahlt. Das erinnert mich an einen super Vortrag, der fasst auch das Gleiche noch von mir von vor 3 Jahren oder 2 Jahren auf dem SEO Day, der auch das Ganze zum Thema hatte. Und der fängt schon an mit More Traffic ist halt einfach kein Goal. Erstens, weil Traffic in der Regel kein Goal ist und More halt ziemlich unspezifisch ist, sowas wie 30% mehr Conversion vom organischen Traffic year over year. Das ist ein Ziel, was man auch sinnvoll messen kann und dann auch sagen kann, ich habe es irgendwie erreicht oder eben nicht erreicht. Und wenn ich es erreicht oder wenn ich es übertroffen habe, um wie viele, wenn ich es. Und dann kann man auch die Fragen stellen, warum ist das so? Und wo habe ich mich am Anfang des Jahres geirrt, weil ich dann doch wesentlich besser war? Was lerne ich daraus? Also nur mit Zielen, die halt einen Wert haben und einen Zeithorizont haben, kann ich dann halt anhand der Abweichung etwas lernen. Und sagt dann auch, und das finde ich sehr spannend, in meinem Thema Reporting, Monitoring, gerade intern, macht es Sinn, dass man so eine Art Weekly-Meeting hat, wo man dann halt auch einfach mal die Fortschritte der Woche bespricht und misst und einfach auch nachsteuert und einfach definiert, was man so intern in dieser Woche erreichen möchte und halt auch auf einer Woche-zu-Woche-Perspektive als auch Year-over-Year-Perspektive. Das finde ich sehr spannend, weil das ist ja jetzt hier alles auf einer, ich glaube, das ist glaube ich eine US-Seite, weil ich kenne wenig US-Leute, die mit Wochen-über-Wochen-Reports arbeiten. Das können die ganzen Tools auch von denen erstmal nicht so einfach. Aber hat er recht? Und dann sagt er, zweites macht es halt noch Sinn, so ein 2-Wochen-Meeting oder ein Monats-Meeting zu haben mit den eher übergeordneten Stakeholdern, um ihnen einfach auf so einem High-Level zu sagen, auf einer Performance-Sicht, wo man steht und auf einer Projektsicht in den To-Dos, wo man steht, ohne in die Details zu gehen. Und ob man da zweiwöchentlich, monatlich oder schlimmstenfalls nur quartalsweise an die Leute rankommt, hängt halt so ein bisschen davon ab, wo man ist. Und er sagt immer, es ist ganz wichtig, dass man halt mit solchen Leuten und dass man sich in seinem Reporting halt auch immer das ganze Thema hat, nicht nur wie sich die Zahlen entwickeln. Ich sage wirklich Zahlen, weil nicht jede Zahl ist eine KPI. Was ich immer KPI-Reporting, das stimmt ja nicht. Meistens ist ja eine KPI. Das ist nämlich eben das, wie hat sich denn meine Conversions entwickelt oder mein Revenue entwickelt. Alle anderen Zahlen sind einfach Hilfszahlen. Die sind für mich operativ relevant. Deswegen sagen wir also über die Zahlen diskutiert und halt über den Plan, dass man sagt, welchen Progress, also welchen Fortschritt gab es, welche Probleme sind aufgetreten und wie liegt man im Plan. Also die 3 Ps sich einfach an der Stelle anschaut. Was dann sehr spannend ist, ist das Thema, wie positioniert man SEO in der Company, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine sagt ja sozusagen eine integrierte Approach, da habe ich halt meine Standard drüber laufenden Startstellen, wie weiß ich was, Marketing oder Operations, aber ich habe halt die einzelnen Produkte. Und die eine Möglichkeit ist halt, SEO direkt im Produkt zu verantworten. Dann hat halt jedes Produkt sein SEO, hat da den Vorteil, dass man mit den Kollegen direkt zusammenarbeitet und auch direkt in die Ressourcenplanung mit drin ist, weil man halt eben auf das Dev vom Produkt, auf Design von Produkt direkt mit den Leuten zusammensitzt. Nachteil ist, dass man dann halt selber ziemlich verteilt ist, wenn es viele Produkte gibt. Also wenn es irgendwie, weiß ich was, irgendwie 5 Produkte im Unternehmen oder 10, dann bin ich halt relativ schnell, brauchst halt 5 Kollegen, die halt da wild verteilt sind. Dann wegen halt der nicht integrierte Approach, das heißt, ich bin halt eben Teil vom Marketing und bediene halt von dort aus viele Produkte, hat den Vorteil, dass man mehrere SEOs an einer Stelle bündeln kann mit verschiedenen Fähigkeiten. Nachteil ist, dass man halt keinen direkten Durchgriff auf die Produkte hat, sondern da immer ein bisschen betteln gehen muss. Ist dann eher so fast so ein Agentur-Approach oder Beratungs-Approach, weil man halt nicht direkt drin ist. Das Schöne ist, damals bei der Telekom hatten wir so eine Mischform gefahren, also wir hatten Leute in jedem Produkt drin und ein zentrales Team. Die Leute im Produkt unterstanden aber dem zentralen Team, die saßen aber direkt im Produkt, also weil wir genau das Problem auch schon gesehen haben und haben halt für die ganzen Spezialthemen, die halt eben nicht an einem Produkt einzeln hängen, wie gesagt, dann noch das zentrale Team gehabt. Dann hat er noch sowas wie eine Growth Organization, das wird dann ein bisschen spezieller und so weiter. Also hat er wirklich viele Vorschläge, wie man das Ganze machen kann mit jeweiligen den Fürs und Widers, weil er sagt hier nicht, was die beste Version ist, sondern sagt halt einfach, wie die Organisation sein soll und je nach Organisationsform, wie dann wahrscheinlich die Teams aufgesetzt sind. So habe ich so ein gesamtes Product-SEO-Team mit allem SEOs, was ich habe, oder habe ich halt ein nicht integriertes Team, wo ich halt zwar so ein SEO-Lead habe, dann habe ich aber irgendwelche anderen Leute irgendwo drunter sitzen. Muss man sich anschauen, das ist alles hier schön visualisiert. Und das Ganze geht noch weiter, wie man dann einfach so Showstopper aus dem Weg räumt, wie man sich mit anderen Abteilungen kurz schließt und versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also es ist wirklich ein sehr umfangreicher Text, lohnt sich wirklich einfach mal durchzulesen, ist schön aufbereitet und dementsprechend einfach eine Leseempfehlung. Stefan, du bist.
Jo,
oder hast du noch einen Kommentar?
Nein, das war, ich habe tatsächlich, ich habe mir den Beitrag jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich finde das Thema, wo positioniert man SEO, ist immer ziemlich spannend, weil ich meine, wir sehen ja auch immer verschiedene Konstrukte bei unseren Kunden. Und klar, es kommt halt auch immer auf meine also an sonstige interne Organisationen an und was ich auch für ein Portal betreibe, was jetzt für mich am besten ist. Ne? Wenn ich jetzt sehr groß ein Riesenportal habe und dann macht es wahrscheinlich schon auch immer Sinn, oder viele Portale, wenn auch einer direkt am Produkt mitsitzt, kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt eher im kleineren Bereich bin, dass es vielleicht dann doch eher praktikabler ist, das Ganze ins Marketing zu hängen. Also man merkt, so eine pauschale Empfehlung ist an der Stelle immer schwierig und ist ein spannendes Thema, wie ich finde. Genau. Der nächste Punkt, erstmal wieder ein schöner von der Webmaster Central. Einfache Einigung, es gibt wieder mehr Details zu Search Appearance in der GSC als Filter. Leider noch nicht für Deutschland, was ich ein bisschen schade finde. Da geht es erstmal im Moment für US, UK und India, also Indien. Und dort gibt es einfach noch ein paar mehr Details zu entsprechenden Schema-Org-Auszeichnungen, also Event-Listing, Event-Details und auch für Jobs. Da kann ich an der Stelle meine GSC-Daten nochmal auseinandernehmen und schauen, wie viele haben sich denn jetzt eigentlich so eine Event-Details angeschaut, wie oft gab es so ein Event-Listing, was dann auch geklickt wurde oder allein angezeigt wurde, und ich kann einfach meine Google Search Console-Daten noch ein bisschen weiter auseinandernehmen, was ja immer so eine Sache ist, die wir sehr spannend finden. Und ich finde auch gerade für verschiedene Teilbereiche, also wenn ich jetzt zum Beispiel Jobauszeichnungen nochmal detaillierter evaluieren kann, dann ist es jetzt vielleicht, also ich meine, dass Google so eine Art Jobsuche noch integriert ist, für Vermarkter vielleicht nicht ganz so spannend. Wenn ich jetzt aber in so einer Personalvermittlung bin, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn ich meine Sachen mit Schema.org noch ein bisschen prominenter platzieren kann und dazu dann auch noch mehr Daten kriege, ob jetzt diese ganze Auszeichnung, die ich da mühselig irgendwie in den Quellcode reingeknullt habe, auch einen Effekt mit sich bringt. Das ist eine schöne Sache. Ich bin gespannt, wenn das in Deutschland ankommt und freue mich drauf, wenn ich die Daten auseinanderschneiden darf.
Ja, wobei ich bin da von den ganzen Funktionen nicht sonderlich begeistert.
Nicht?
Ja, die ist halt, die macht halt keinen Sinn. Also im Moment macht es keinen Sinn. Du kannst halt, was heißt zu sagen hier, AMP mit Rich Snippet, das kann alles sein. Du bist schon Rich Snippet ab einem Stern, das kann aber auch eine ganze Kachel sein. Das ist ein Riesenunterschied. Also die und die ab, im Moment ist es so grob, dass es eigentlich fast schon useless ist. Also du hast so viel Beifang von Kram, den du nicht haben möchtest, also wenn du jetzt gewisse Arten von Boxen, also wenn du wissen willst, ob du so ein Use-Karussell drin bist oder nicht, das ist einfach nicht zu beantworten, die Frage. Nicht sauber. Das ja. ist, ja. Also von ja, ist halt so ein Viertel gedacht und davon dann nur die Hälfte gemacht, wie immer, was Google da so öfters tut, gerade in der neuen Search-Konsole. Es hat irgendeiner angefangen zu denken und festgestellt, denken tut weh, und hat aufgehört und dann irgendwas gemacht. Und das ist halt irgendwie, okay, wir zahlen dafür alle nichts, aber ihr könnt ja auch eine Kasse hinstellen, Google, vielleicht würde ich was bezahlen, wenn das Ding mal das machen würde, was es im ersten Moment denkt zu tun, aber dann doch nicht tut. Genau.
Das ist ja, also da bin ich auch vollkommen bei dir, ne? Also die Klassifizierung von den Möglichkeiten ist schon mal schwierig. Ich freue mich natürlich immer, wenn mehr Details reinkommen, gerade wenn ich jetzt dann, also immerhin schon Event-Listing, Event-Details oder jetzt auch dann die Job-Postings auseinandernehmen kann. Die Kategorisierung, was man dort auseinandernehmen kann, die hinkt stark. Und gerade was du jetzt gesagt hast, also immer News ist auch immer so ein Thema, das verrauscht die GSC-Daten schon ziemlich stark. Und wenn man das schon mal separieren könnte, Newsbox, das wird auch schon mal relativ viel helfen. Bin ich ganz bei dir. Da hängt immer noch einiges. Das sagen wir aber, glaube ich, auch fast in jeder Sendung.
Ja, das ist aber halt auch so, weil es halt ärgert. Also ich meine, ich habe jetzt gerade, wo ich beim SEO Day war, habe ich ja davor, war ja netterweise bei den Kollegen von Morfire ein OMT-Club-Veranstaltung. Danke Mario, danke Robin für die ganze Aktion, war sehr, sehr schön und durfte dann kurz einen Vortrag halten über diese unser 404-Dinger. Und da ist ja das Gleiche, in der neuen Search-Konsole kannst du mit dem 404-Report halt einfach nicht arbeiten, weil er dir nicht sagt, von wo der 404 verlinkt ist. Und wenn ich nicht weiß, von wo der 404 verlinkt ist, dann weiß ich halt nicht, wie ich sie beheben soll. Weil wenn die Seite nicht verlinkt ist, ist die 404 in Ordnung, dann habe ich auch keinen Grund, sie zu ändern, wenn da kein Link drauf zeigt. Wenn da aber ein Link drauf zeigt, dann möchte ich den Link ändern und nicht eine 301 einrichten, vor allem, wenn es halt intern verlinkt ist. Und das sagt mir die alte Search-Konsole, die neue sagt mir das aber nicht. Und warum? Weiß ich nicht, weil der Report macht so keinen Sinn. Er ist einfach, man kann damit nicht arbeiten. Man sieht eine Zahl, und denkt sich halt dann, ich schreibe halt eine andere Zahl hin, ist genauso sinnbefreit wie diese Zahl jetzt. Ich kann damit nichts anfangen. Genau, aber komm mal rüber auf so einen schönen Beitrag von den Kollegen von Plow Fusion. An der Stelle sehr gegrüßt. Und zwar hat er einen Beitrag geschrieben über SEO-Tools, warum was braucht man und was können die Tools und was nicht. Und da kommen wir schon zu den Webmaster-Tools und er sah, also da sagt er hier, Webmaster-Tools, da gibt's zwei Stück im Moment, also oder mehr. Also seine Favoriten sind aber Google Search Console und Bing Webmaster-Tools. Und beschreibt dann halt ganz kurz jetzt hier mal, warum die Sachen denn eigentlich gut sind. Also hier sagt er ganz klar, von den beiden Google Search Console und Bing Webmaster Tools ist natürlich die Search Console ein gutes Stück wichtiger, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass halt bei Bing halt einfach keine Nutzer hat. Können wir ja auch nichts für. Sucht einfach mal mit Bing, Leute. Und das war jetzt noch unspannend. Spannender wird es bei dem ganzen Thema Keyword Datenbanken, da sagt er so, seine Favoriten sind Keyword Planner, Google Trends, Keyword Tool.io und Answer the Public. Frage, Stefan, was wären so deine Favoriten im Bereich Keyword Datenbank?
Keyword Datenbank, da bin ich tatsächlich recht gerne im Keyword Planner unterwegs und also klar ist der Klassiker, ne? Das ist so die Nummer 1 Anlaufstelle, wo man erstmal die Daten von Google direkt, so schmutzig sie auch sind und so anstrengend und so verallgemeinert. Sind sie dann doch irgendwie noch die aktuellsten, die wir haben. Was ich auch noch ganz nett finde, ist dann das Keyword Magic Tool von Semrush. Das nutze ich auch immer ganz gerne mal. Oder auch die Metrics Tools. Da kann man auch ganz schnell Listen abfragen.
Ich dachte, du kommst jetzt wieder mit deinem Keyword Shitter.
Der Keyword Shitter, der hat ja immer, also klar, für Suggests ist der super. Ne? Was mir da an der Stelle fehlt, sind dann natürlich die Suchvolumina.
Ja, okay, das stimmt. Okay, das hast du aber natürlich, also, hat er hier eins, also Public hat aber auch keine dran.
Genau, das stimmt. Ne? Also das ist halt immer so die Sache. Wir haben, also der Keyword-Shitter ist schön, um den auch nochmal reinzubringen, weil man kann damit relativ schnelle und lange Suggests erheben und hat auch schön Negativlisten. Also ich kann Ihnen sagen, welche Keyword-Bestandteile ich denn nicht in meinen Suggests drin haben will. Und da kann man relativ schnell, quick und dirty mal eine aussagekräftige Recherche mitmachen. Aber wie gesagt, die Suchvolumina fehlen.
Sehr gut, das stimmt, absolut, absolut. Okay. Keyword Planner, klar, man muss halt wissen, das sind Buckets, die Suche. Also was ein bisschen ärgerlich ist, die Voluminas, da gibt es einen anderen Artikel, das sind Buckets. Also alles von bis kommt, kriegt die eine Zahl. Und die Zahl heißen, sind aber relativ krumm. Also sind irgendwie, ich weiß, 512 oder 276. Dabei ist es ein Bucket, also alles von 180 bis 320 kriegt die Zahl 276. Ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber die sehen halt, sehen halt so aus, als wären sie echt, sind aber nicht echt. Anstatt dass sie immer hinten als auf drei Nullen enden lassen, dann würdest du schon merken, offensichtlich scheint das hier ein Bucket zu sein. Nee, es sind Buckets, und es sind Stufen und alles Keywords, die näher an einer Stufe dran sind als an den beiden drumherum linken, kommen halt in diese Stufe rein. Und das muss man einfach wissen. Alle anderen Keyword-Datenbanken sind aber ja, was die Voluminas betrifft, meistens ja nur Kopien vom Keyword-Planner und meistens halt auch nicht ganz aktuell. Deswegen muss man da immer aufpassen. Die Ursprungsdaten sind eigentlich immer der Keyword-Planner. Genau, deswegen ist man da schon richtig aufgehoben, auch wenn man natürlich die Recherche jetzt so ein bisschen bei Semrush wesentlich angenehmer ist als im Keyword-Planner. Link-Datenbanken. Da hat er jetzt hier Majestix, Ahrefs und Moz. Klar braucht man, um Backlinks von Webseiten einsehen zu können und alles, was man damit tut. Damit kann man ja auch sehen, ob man irgendjemand anderen irgendwie eine Content-Marketing-Kampagne gefahren hat oder einfach mal zu schauen, was bei anderen eigentlich Links zieht. Also das ist ja auch ein klassisches Research, nicht nur für sich selber, sondern für vieles. Was wäre jetzt da so dein Favorit?
Ahrefs. Ja, wäre so der Klassiker. Also das ist immer super. Also ich war immer in der Oberfläche, wenn ich das dann immer wieder benutze, wo ich jetzt was finde. Da tue ich mir gerade bei dem Tool immer irgendwie etwas schwer, aber so von der Datengrundlage bin ich da eigentlich immer sehr zufrieden, was da rauskommt.
Ja, ich finde, es ist schnell, API ist auch ganz nett. Ich finde da, weil Majestix ist halt die Oberfläche ein bisschen altbacken und ich bin immer verwirrt mit seinem Fresh-Index, nicht Fresh, der muss schon wieder zu viel nachdenken, das ist mir alles zu bäh. Und Moz, der Moz ist halt irgendwie quietschibunti und das, ja, das war's dann. Ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Also ich bin auch da eher Ahrefs-Fan. Ja. Linkaufbau, Content Seeding Tools. Okay, damit haben wir jetzt nicht so arg viel am Tut, aber trotzdem, was haben wir da? Buzzstream und Content Bird. Ich glaube, ich habe weder das eine noch das andere, deswegen können wir dazu nicht viel sagen. Aber SEO Index Tools, damit meint er jetzt also Sichtbarkeitsindex Tools. Da kommt er natürlich mit hier Sistrix, Search Metrics, Xovi, SEMrush. Was ist dein?
Also ich bin meistens immer geparkt bei Sistrix tatsächlich. Was ich immer eine schöne Ergänzung finde, sind die Metrics-Tools. Also die machen Spaß, die sind relativ schön in der Abdeckung. Ich meine, das ist ja immer das Problem mit den SEO-Index-Tools. Es kommt immer aufs Keyword-Set an und für manche Projekte ist die Abdeckung halt höher, für manche weniger. Also man muss immer gucken, welches Tool man an der Stelle da nimmt. Ansonsten finde ich Sistrix ist für mich gefühlt schon immer der Industriestandard und Metrics-Tools ist eine schöne Ergänzung. Sie haben so eine schöne Darstellung und geben auch immer an, wie viel Prozent denn jetzt an einem Keyword hängt, wenn sich die Sichtbarkeit ändert. Also man sieht dann die Differenz, gerade bei kleinen Webseiten ist es sehr interessant, wenn man ein Keyword hat, was besonders hochgewichtet ist und viel Auswirkung auf die Sichtbarkeit hat, dann sieht man das in den Metrics-Tools sehr schön. Deswegen ist das für mich nicht ganz der Favorit, aber immer noch so ein kleiner Geheimtipp, den ich mitnehme und auch alltäglich schon auch immer anwende.
Ja, absolut. Kleiner Disclaimer, wir sind als Getraction Sistrix Schulungspartner. Das muss man an der Stelle auch mal netterweise dazu sagen. Ja, muss man einfach wissen, wenn man über irgendetwas redet, wo da auch welche Beziehungen an der Stelle bestehen. Und mir persönlich muss aber auch sagen, Sistrix ist für mich auch der Industriestandard, als das, falls wenn du dich darauf einfach beziehst, kriegst du seitens Kunden die wenigsten Rückfragen, was ist erstmal auch, muss man ganz ehrlich sagen, sehr angenehm macht. Das, was allerdings auch spannend, was auch bei Sistrix schon immer gut war, ist halt, dass es sehr schnell ist. Vom Thema her, also man sieht halt gleich, um was es geht und wenn man sich halt mal mit dem Tool lange arbeitet und hat die Laufwege, dann hat man auch wenig Lust auf irgendetwas anderes zu gehen, weil man einfach schnell ist. Also man ist selber einfach schnell, weil man weiß, wo man hinklicken muss. Und da hat sich zum Glück auch Sistrix jetzt bei allen Updates, die sie gemacht haben, im Laufe der Zeit nicht so sehr verändert, dass man seine Laufwege verloren hat, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und ansonsten, wie du schon sagst, für so einen schnellen Blick, Metric-Tools definitiv Sinn, einfach weil du da den riesen Vorteil hast, dass sie dir halt sagen, wie stark die Keywords in die Indizes eingehen, was dir sonst kein anderer sagt. Und das hilft halt sehr gemein, um festzustellen, ist es jetzt für mich kritisch oder nicht kritisch, die Thematik, weil Sichtbarkeitsindex korreliert, wenn es mit irgendetwas korreliert, dann noch mit den, am stärksten mit dem Wert der Impressions, die deine Domain hat. Schau mal nicht mal mit den Klicks. Weil ich kann halt Impressions haben zu Sachen, für die Nutzer mich nicht relevant halten, dann habe ich halt schlechtere Klickquoten. Also mit Impressions sehen wir das, sagen wir genug Untersuchungen gefahren gehen, korrelieren Sichtbarkeitsindizes relativ gut mit Klicks mäßig und mit den harten Business KPIs dann in der Regel gar nicht, weil die haben sie natürlich nicht abgebildet. Die wissen weder, was für uns umsatzrelevant ist und wenn ja, wie stark oder EBIT relevant, das können die Tools nicht wissen. Aber machen an der Stelle Spaß. SEMrush finde ich persönlich, habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt, aber was mir bei SEMrush extrem Spaß macht, ist die ganzen SEA-Recherche, weil da haben die echt unwahrscheinlich viele Daten und da sind die auch relativ outstanding zu dem ganzen Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Und das macht da richtig Spaß. Also dann deswegen ist das ein cooles Tool. On-Page-Tools. Da hat er gesagt, okay, Cloud-Lösung, sowas wie White oder Sistrix Optimizer und zum Installieren Screaming Frog Sidebulb. Hast du da noch was?
Ad hoc fällt mir tatsächlich gar nichts ein. Da gibt es bestimmt noch was. Also klar, als schöne Cloud-Lösung für richtig große Portale Audisto. Ne, das kann man auch nochmal einmal mit aufnehmen. Das ist so, wenn es dann richtig komplex wird, dann kann man da an der Stelle mit dem Tool sehr viel rausholen. Und genau, Screaming Frog ist das, was jetzt auch bei mir im Alltag relativ häufig irgendwie landet, damit man damit doch auch relativ schön die Daten weiterverarbeiten kann. Und Sidebulb fand ich ganz nett, die haben halt so einen schönen Aufschlag gehabt, auch mit der Crawl Map, wobei da jetzt auch der Screen Fork in der Visualisierung ja schon auch stark nachgezogen ist.
Ja, aber ich persönlich, also Cloud-Lösung, also was ich da ganz ehrlich sagen muss, was ich lange Zeit echt was stiefmütterlich behandelt habe, war der Sistrix Optimizer. aufgrund der Schulung haben wir uns damit aber intensiver beschäftigt, weil wir müssen uns ja mit etwas beschäftigen, sonst können wir es ja nicht schulen. Ist sonst ein bisschen absurd. und finde jetzt muss ich sagen, gerade wenn du so mit mittelgroße Webseite hast und hast Sistrix im Einsatz, ist das eine wirklich coole Lösung, weil er relativ unaufgeregt ist. Also ist jetzt hier nicht von wegen hier Dashboard, Nadel, alles kaputt oder you are Austin oder so, sondern halt ist eher preußisch reserviert, was ich persönlich sehr mag. Ich bin jetzt nicht so US-amerikanisch marktschreierig drauf. Aber was er vor allem macht, er hat so ein paar Sachen, die machen natürlich nur Sinn, wenn man Sistrix hinten dran macht. Das heißt, er prüft zum Beispiel auch die extern verlinkte Seiten mit bei der Prüfung, ob etwas erreichbar ist oder nicht, weil er natürlich die Daten ja hat aus seiner eigenen Linkdatenbank, die es bei Sistrix gibt. Das ist zum Beispiel eine von den Funktionen, die ich da an der Stelle sehr spannend finde, die halt nur Sinn machen, wenn du halt sowas auch wirklich schon mit dran geflanscht hast. Und du hast halt zu jedem Thema auch gleich nochmal ein Video drin oder sonstiger Hilfethema, wie man es beseitigen kann. Es ist wirklich schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und kommst da durch so eine mittelgroße Seite auch ohne Probleme durch. Wenn du jetzt kein Hardcore-SEO bist, sondern so bei Mittelständlers Inhouse-SEO sitzt und hast Sistrix im Einsatz, nutzt den Optimizer einfach, schalt mal an. Das macht doch mehr Spaß, als ich im ersten Moment dachte. Kann ich wirklich an der Stelle empfehlen. Ansonsten, klar, Screaming Frog, da haben wir ja alles drauf entwickelt bei uns. Absolut. Sidepipe ist für mich immer noch zum schnellen Crawlen, weil es halt einfach schneller geht als beim Screaming Frog. Also wenn ich mal kurz irgendwie was schauen will, gerade wenn man sich vorbereitet auf irgendeinen Anruf mit einem Interessenten und will mal kurz über die Seite drüber gehen, muss man nicht gleich den Screaming Frog starten, da geht man kurz einen Sidepipe drüber. Der visualisiert halt erstmal so ein paar Standardfragestellungen kurz weg. Das ist dafür definitiv ausreichend und schön und bei dem Pricing-Modell irgendwie auch ein Witz, dass man das nicht noch als Zweitlösung einfach nebenher mitlaufen lässt. Ist einfach nicht wahnsinnig anstrengend. Was bei mir noch auf der Agenda steht, mal wieder anzuschauen, seit nach längerer Zeit, ist hier SEO Ratio Tom Zeithammel, weil der hat mir irgendwann mal erzählt, dass er ein paar Sachen ändern wollte. Ich weiß gar nicht, wie weit er gekommen ist, aber wenn es da ein großes Update gab, weil ich liebe eigentlich seinen SEO Ratio. Wir haben bloß vieles, was im SEO, also wir haben vieles, was im SEO Ratio drin war, auch als Anregung für das, was wir da, was Patrick da aus R und Screaming Frog rausholt, genutzt. So, dass wir das jetzt selten brauchen, aber bei ganz großen Seiten ist für mich halt so etwas, also bei, wo man selber nicht mehr durchkommt oder wirklich dann die Maschinen in die Knie gehen, ist für mich halt entweder SEO Ratio oder Audisto, das sind dann halt so super High-End-Lösung, wenn man selber gar nicht mehr zurechtkommt, durchaus zwei Sachen, die man sich beide mal auf dem Radar haben sollte, wenn man denn dann dahin kommt. Aber ansonsten ist man halt mit dem Frog schon sehr flexibel, auch mit dem ganzen X-Pass-Kram und selber rausscrapen, was man Lust hat. Und vom Kostenmodell, ich kann natürlich auch einfach ein Konkurrenzmonitoring drauflegen, wenn jemand Bock hat und guck einfach, was die machen und lerne da halt auch. Also das ist auch eine geile Sache. Ich kann hier, das ja dann mich nichts kostet. Im Gegensatz zum SaaS-Anbieter kann ich da halt auch Konkurrenten nonstop durchjagen und schauen, was machen die denn da, wie viele Updates haben die denn da, was kommt denn bei denen Neues auf die Seite. Da kann man schon schöne Sachen machen. So, Content Performance Tools, Bassumo und Ahrefs Content Explorer. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so sehr mit auseinandergesetzt mit dem Thematik. Ich finde das ganze Thema beliebten Content also auch zu finden bei Ahrefs schön, habe ich auch schon drin rumgeklickt. Aber im Großen und Ganzen gehe ich bei so, was hat bei Konkurrenten funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, gehe ich ja schon fast eher über Sistrix und was zieht dort eigentlich Traffic? Also ich bin da so ein bisschen anders an der Herangehensweise, aber wir sind halt auch nicht so ganz oft in dem ganzen Hardcore-Content-Thema drin. Hast du da noch irgendwas? Ja.
Nee, kann ich mich an der Stelle auch mal anschließen erstmal.
Genau, dann Content-Erstellung und Optimierung. Da hat er einmal Content-Success von White und Search Metrics Content Experience. Bei Search Metrics muss man halt sagen, okay, für das Geld kriegt man auch noch 50 Mitarbeiter, dann kann man es auch per Hand machen. aber fehlt natürlich das Wichtigste. Also Kollegen von Plofusion haben das wichtigste Tool von allen vergessen. Es gibt in Deutschland nur ein einziges Tool, was man bei dem Thema Content-Erstellung und Optimierung verwenden kann. Das ist Termlabs.io. Ich weiß, es kommt nicht jeder rein, es ist sehr elitär, Thomas mag nicht jeden. aber es ist mit Abstand das Beste, was da draußen gerade rumläuft, einfach schon, weil es, also gerade wenn man, muss man ganz dazu sagen, eingrenzen auf Deutsch, weil es ist nur auf Deutsch verfügbar. Wenn ihr jetzt also einen anderssprachigen Inhalt macht, dann seid ihr beim Terminal relativ schnell am Ende angekommen. Aber warum ist es nur auf Deutsch verfügbar? Weil er zum Beispiel eine Stammformreduzierung drin hat, und zwar auf der deutschen Sprache und eine Synonymerkennung. Oder sowas ist halt sprachabhängig, das kann ich nicht einfach wild drüber laufen lassen. Und es ist so, wenn man andere Tools anschaut, also wenn man sich das WDF-IDF von Whitemar anschaut, bei dem Screenshot hier ist es ganz sinnvoll, aber es gibt auch wirklich Sachen, da kommen halt dann einfach Keywords vor, wo du sagst, das ist ein String, Leute, und kein Wort. Was hat denn das da zu suchen? Ich meine, hier sogar auch, also bei Rhabarberkuchen kommt dann als Keyword Min. Okay, ist für Minute, aber ich kann jetzt nicht 80 mal Min auf meine Seite. Also ihr seht schon, das ist irgendwie so, und wenn dann noch weiter unten nochmal Minute vorkommt, dann ist es das Gleiche. Und dann sollte man das zusammenfassen, und Google ist durchaus in der Lage, so etwas zusammenzufassen. Und da ist halt einfach advanced. Und es ist auch, man ist halt mit Termlabs.io ist einem jeder Texter dankbar, weil man dann nicht auf Strings optimiert, sondern auf Worte, und zwar an Worte, so wie der Mensch Worte begreift und nicht wie sie ein Tool begreift, das einfach keine Worte sich anschaut, sondern Zeichenfolgen zwischen zwei Leerzeichen, was dann ein String ist. Und wie gesagt, als Texter ist man dankbar, weil man einfach noch ein gutes Stück freier in der Geschichte ist. Was mir noch fehlt zum Anschauen, was wir immer wieder öfters mal gehört habe, dass es ganz nett sein soll, mich aber noch nicht angeschaut habe, deswegen kann ich noch nichts sagen, würde euch aber gerne sagen, dass es durchaus mir mal kitzelt, es mir anzusehen ist, was Seolize macht. Ich kenne eine Urversion von 1812, die hatten wir mal, da waren wir noch bei der Telekom, also langes her, vor dem Internet sozusagen. Aber die aktuelle kenne ich gar nicht mehr, und da habe ich jetzt von ein, zwei Leuten, die es nutzen, eher sehr positive Rückmeldungen zu dem Thema bekommen, dass man damit sehr angenehm arbeiten kann, und ich glaube, das Pricing an der Stelle ist auch angenehm. Warte mal, steht hier irgendwas? Module, Pakete, Preise, ich gehe mal auf die Webseite drauf. Ja, fängt irgendwie mit 40 € im Monat an und endet dann bei Ultimate bei 130. Und man hat auch gleich 30 Texterzugänge in der kleinen Version schon. Und dementsprechend, die API gibt es erst ab der großen Version. Kann es sein, dass man sich das dann vielleicht auch nochmal lohnt. Anzuschauen an der Stelle. Hast du noch irgendwas in dem Bereich?
Nein, da bin ich tatsächlich, wie so oft, ich meine, man merkt, dass wir zusammenarbeiten, bin ich auch auf der gleichen Spur erstmal. Ich muss auch sagen, bin da überwiegend im Termlabs, und die anderen Tools habe ich aber auch schon länger nicht mehr begutachtet, muss ich an der Stelle jetzt auch sagen. Und die anderen Gründe, die du jetzt auch genannt hast, gelten an der Stelle bei mir auch. Genau. Ergänzen kann ich da jetzt an der Stelle erstmal nichts.
Genau, also ist jetzt auch alles fein. Also wenn man jetzt irgendwie sowieso seinen White-Zugang hat, dann nutzt man einfach erstmal den Content-Success von White, weil dann hat man erstmal was. Klar. Und solange man damit zu seinem Ziel kommt, ist auch alles fein. Nur wenn man halt sich nur ein Tool holt, dann gehe ich am liebsten immer erstmal zu dem Spezialisten, der etwas ganz speziell macht. Ist ja auch ein bisschen ein Unterschied, ob man jetzt so ein Agenturgeschäft ist wie wir, wo man sich halt auch wirklich für jedes Spezialgebiet das eine Tool leisten kann. Oder ob man halt so irgendwie in-house im Mittelständler sitzt und sagt, es gibt halt maximal zwei Tools, und wenn man dann halt seinen Systrix hat, dann kann man wirklich einen Optimizer nehmen, das ist ein wirklich guter Crawler, aber wenn man halt seinen White hat, dann benutzt man halt erstmal die vorhandene Content-Success-Geschichte, weil schlecht ist sie auch nicht, also sie tut, was sie tun soll, fertig. Ja. Passt dann schon, da ist dann alles richtig. So, Log Analyzer, ja, braucht man, um Logs zu analysieren, hat er hier geschrieben, das ist absolut richtig. Kann man jetzt nichts sagen. Und sagt halt hier den SEO-Log-File-Analyzer vom Screaming Frog oder den hier Apache-Log-Analyzer. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich Patrick. Das ist mein Log. Ganz
genau.
Also wir nutzen in der Regel auch erstmal einen Streaming Frog zum Reinschauen, weil es auf die Stelle erstmal reicht, um etwas zu schauen, was in unserem Bereich liegt. Ansonsten kann man das danach beliebig kompliziert machen. Das ist absolut richtig. Je nachdem, ob man da verwirrte Fragestellungen drin hat oder nicht. Aber es gibt Sachen, die kann man nur mit dem Logfile Analyzer sehen. Und ein Logfile-Analyse ist was anderes als irgendein Bot-Tracking-Skript. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt jetzt ja gerade von White die Möglichkeit, da so ein Bot-Tracking-Skript auf seiner Webseite zu installieren. Das ist halt nur so ein Drittel einer Logfile-Analyse maximal, weil was ich nicht sehe, sind Fehlerseiten, die nicht aus meinem Content-Management-System kommen zum Beispiel, weil die haben ja das Skript gar nicht drin. Also die habe ich alle nicht. Das nächste, was ich nicht sehen kann, ist alle Ressourcen, die Google crawlt, also Bilder, JavaScript. So, wenn du anfängst an JavaScript zum Beispiel, dort falsche E-Tags drin hast, so dass die ständig invalidieren und Google die nonstop holen muss, oder du den lustigen Hashwerte mitgibst, weil dein lustiges Caching-Plugin Käse baut, dann kann halt mal 90% deines Crawlings auf deinen Ressourcen rum passieren und nicht auf deiner Webseite. Und das siehst du nicht, wenn du so ein Bot-Tracking-Skript verwendest, weil das da nicht drinnen ist. Also das kann man damit alles nicht sehen, deswegen gibt es Fragestellungen, um die man bei einer Full-Log-File-Analyse schlicht und ergreifend nicht drumherum kommt. Also das ist kein Ersatz dafür. Was so ein Bot-Tracking-Skript relativ schön macht, kann dir natürlich sagen, innerhalb deines CMS, welche Seiten relativ häufig gecrawlt werden oder und nicht. Das ist auch schon eine schöne Erkenntnis, aber das ist halt maximal so ein Drittel dessen, was man aus der Logfile-Analyse rausbekommt. Das heißt, wenn ihr dort seht, ist alles grün, können trotzdem auf der anderen Seite die Hölle der Ineffizienz ausgebrochen sein. Ihr seht's halt nur nicht. Das heißt, ihr könnt damit Fehler finden, aber wenn bei der Bot-Tracking-Analyse alles grün ist, heißt es nicht, dass alles grün ist. Es könnte woanders Probleme sehen, die ihr nicht seht. Genau, dann Excel-Sheets und Add-ons. Da hat er hier SEO-Tools für Excel und Supermetrics. Ich glaube, was haben wir da noch im Einsatz?
Analytics Edge.
Analytics Edge, genau, das fehlt noch. Analytics Edge kann man hier dringend empfehlen. Hat auch Konnektoren zur Search-Konsole etc. Ist für die Datenthemen etwas stabiler als SEO-Tools für Excel. Dafür, glaube ich, im XPath nicht ganz so angenehm. Wurde mir mal so erzählt. Ich habe leider beide nie gegeneinander gehalten.
Ja, Analytics Edge ist halt überwiegend auch einfach erstmal die Datenaggregation Erhebung. Und das ist halt ganz schön, weil man kann halt relativ einfach, also relativ, ne, also per Drag and Drop, so einfache Makros erstellen und die Daten halt dauerhaft abrufen und sauber speichern lassen in ein extra Sheet, in der CSV und man hat eine Deduplizierung drin. Das habe ich jetzt zumindest bei der letzten Version von den SEO-Tools für Excel nicht gesehen, die ich jetzt auf dem Schirm hatte. Ich habe die im Moment jetzt auch gar nicht mehr so stark im Einsatz und auch bei Supermetrics, muss ich gestehen, müsste man nochmal anschauen, ist auch sehr, sehr lange her. Und da fände ich jetzt, also wenn es rein um die Datenerhebung, Analyse und vielleicht auch ein bisschen dauerhaft wegspeichern geht, also dauerhaft im Sinne jetzt nicht der kompletten Datenverarbeitung, aber so für den Quick and Dirty Alltag reicht es dann doch, wenn man die Sachen in einem CSV erstmal weglegt und da wieder über andere Tools mit aufnimmt, da ist halt Analytics Edge so das Tool. Und es gibt halt viele Konnektoren und da ist das Pricing dann auch relativ fein, wenn man da an der Stelle das auch regelmäßig nutzt.
Absolut. Wie gesagt, aber SEO-Tools für Excel hat ja dieses Riesenschöne mit den ganzen XPath-Funktionen etc. Also wenn man so irgendwelche Sachen von Seiten ziehen will und weiterarbeiten will, ist man damit SEO-Tools für Excel definitiv nochmal besser bedient. Also auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung, die wir folgen können. Website-Monitoring, da hat er als Favorit Testomate und URL-Monitor. Ich kenne auch genau nur die beiden. Wie geht's dir da?
Ja, das sind auch die beiden, zu denen ich jetzt was sagen könnte, die ich jetzt auch genauer evaluiert hatte. Und da bin ich sehr gern bei Testomato, weil es viel Spaß auch URL-Monitor hat ein bisschen die Vorteile, dass er halt so ein bisschen auf bestimmte SEO-Features halt einfach schon getrimmt ist. Das muss ich bei Testomato halt alles Handy sagen. Und so ein URL-Monitor zieht mir halt einfach Titel und Descriptions, wie sie im Moment sind. Und das Fixieren von bestimmten Merkmalen, um jetzt einfach zu sehen, also diese Tools funktionieren ja so, dass ich mir letztendlich bestimmte Merkmale raushole und sie dann auf einer Seite festpinne und ich kriege dann ein Alert, eine E-Mail, wenn sich dazu etwas ändert. Neuer Eintrag in der Robots.txt, der Titel ist anders, Description ist anders, die Indexanweisung ist verloren gegangen oder beziehungsweise die No-Index-Anweisung. All das sagt mir dann so ein Tool. Und wie gesagt, der Monitor ist ein bisschen komfortabler, was so das Rausziehen angeht. Testomato war zuletzt auf jeden Fall ein bisschen flexibler in der Anwendung. Aber auch da URL-Monitor schon lange nicht mehr angeschaut.
Das stimmt, definitiv. So, dann hat er hier Rank-Tracker. Also Messen von Rankings hat er Stat Search Analytics und Advanced Web Rankings. Advanced Web Rankings kenne ich noch von ganz früh, habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Sagen aber viele, dass es so als SaaS-Anwendung mittlerweile richtig schön sein soll. Gibt es natürlich noch Dynapso. Ich bin von den reinen Rank-Trackern in sich immer nicht so ganz überzeugt. Wir benutzen da immer so irgendwie Kontingente in Systrix oder in SEMrush. Deswegen habe ich jetzt mit so reinen, puren, nur Rank-Trackern nicht ganz so viel, was wir da drin haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du es auch nicht, oder?
Nee.
Gut. Und dann hat er hier noch viel Kleinkram, also PageSpeed hat er gerade gesagt, Lighthouse, Markup, strukturierte Daten für so kleine, also das sind mehrere kleine Tools, kann man alle sagen. Klar, Testing-Tools, das ist von Google für die strukturierten Daten. Ich glaube, die sind soweit alle bekannt. Also im Großen und Ganzen schöne Artikel. Ich glaube, wir verfehlen GEMA konform. Es habt ihr gehört, was so unsere Lieblingstools sind. Und damit gebe ich ab an dich zu deinem nächsten Thema.
Genau. Das nächste Thema, kleiner Beitrag oder Hinweis von Search Engine, wobei man jetzt auch sagen muss, ist ja fast schon alt. Das war am Anfang des Monats. Jetzt haben wir ja Mitte, Ende. Ist ganz einfach die Tatsache, dass die GSC Performance-Daten direkt in der Suche angezeigt werden, wenn ich dann mit dem entsprechenden Account eingeloggt bin. Sprich, wenn ich jetzt bestimmte Zugriff habe auf eine Web-Property und ich suche dann zu einem bestimmten Keyword und wenn ich dann dazu ranke, dann wird mir es direkt angezeigt. Also, dass die GSC da eine bestimmte Performance-Web mal festgestellt hat und jeweils die Klicks durchschnittliche Positionen und Impressions. Und ganz schön eigentlich, weil wenn man dann draufklickt, dann kriegt man direkt ein Drilldown und landet in der neuen GSC in dem Report, der dann vorgefiltert ist, schon auf das Query. Schöne Sache, ist jetzt nichts, womit man riesen Analysen fahren kann, es taucht aber immer mal gerne auf. Ist für Google natürlich sinnvoll, da ein bisschen weiter für die Search Console zu sensibilisieren. Die freuen sich ja auch, wenn die Leute das nutzen und so im Alltag ist so ein kleines Gadget. Macht an der Stelle immer mal Spaß. Ohne hätte ich es jetzt auch überlebt.
Absolut. Ich habe da noch was gefunden, und zwar hier, glaube ich, Malte war das. Malte war schuld. Nee, also bei Searchmetrics, Malte hat hier, glaube ich, etwas geschrieben. Zumindest hat er es geteilt. Muss mal gucken, wo ist denn Autor. Kinders, wo stehen eure Autoren auf eurem Blog auf die Schnelle?
Ganz
unten. Das ist aber nichts. Ganz unten. Ja, ganz runter.
Ist auch Malte.
Ist auch Malte, passt. Okay, dann habe ich es also richtig zugeordnet, nicht, dass ich hier einen falschen Fan gebe. Und zwar hat der mit Bilder, Featured, Snippets und Co. So viel Traffic verschenkt Deutschlands Big Player. Im großen Namen hat er gesagt, okay, bei Featured Snippets und Bilder, wie sind denn da so die Top-Seiten aufgestellt? Und hat da so ein paar schöne Zahlen festgestellt. Zum Beispiel, wer rankt auf dem mobilen Keyword-Set denn eigentlich mit Bilder? Und da sieht man, klar, Wikipedia ist jetzt nicht so schlimm, weil die verkaufen jetzt nicht zwingend Autos. Aber Autoscout, also Autoscout hat eigentlich weniger Reichweite SEO als mobile.de, aber rankt bei 28% aller Keywords, zu denen mobile.de rankt, rankt Autoscout mit einem Bild auf der gleichen SERP und mobile selber nur bei 3% zu ihrem kompletten Keyword-Set. Also da sieht man einfach, die geben sich dafür die Bilderoptimierung nicht viel Mühe und ja, Klickrate auf Bilder ist per se schlechter als auf Text. In der Regel, es gibt sicherlich Ausnahmesuchanfragen, aber in der Regel, aber ich kriege halt, glaube ich, ein paar andere Menschen, die so ein bisschen visuell geprägt sind, durchaus, die man hier verschenkt. Weil wenn man schon irgendwie rankt, kriegt man in der Regel auch die Bilderbox, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, ein Bild rein. So, dann haben wir hier das Thema Bilder in den Baumarkt-Serbs. Das ist schon wieder ganz spannend. Und da sieht man ganz gut, dass das Hornbach bei 21% seiner Rankings auch Bilder mit drin hat, Globus aber nur zu 1%. Also hier geht es wirklich um Mehrfach-Rankings. Ich habe halt das organische Ranking plus das Bild und Hornbach hat das bei 21% aller Suchanfragen und Globus nur zu einem und dann sieht man schon, dass offensichtlich da auch keine Bilderoptimierung stattfindet. Bei Feature Snippet ist ganz spannend, war der Frage, wer rankt denn eigentlich mit Featured Snippets in dem Keyword-Set von Sixt? Und das ist lustigerweise nicht Sixt selber. Izzy, was hast du da angestellt? Schien dich. Sondern es ist schlicht und ergreifend billigermietwagen.de, die halt bei 3,8% aller Suchanfragen, bei denen Sixt rankt, mit dem Featured Snippet am Start sind, was natürlich dann doch durchaus bedingt ärgerlich ist. Und da kommen noch ein paar weitere Beispiele, die er hat. Und das Ganze. Was ein bisschen nervig ist, steht immer da. Übrigens, das könnt ihr auch alles analysieren mit Search Metrics. Ja, das wissen wir. Wir kennen euch ja. Aber ist halt auch ihr Blog. Also da macht man ein bisschen Eigenwerbung. Ist schon okay. Aber ist eine sehr, sehr schön aufgestellte Studie. Kann man sich einfach mal anschauen. Ganz am Ende mit dem SERP Featured im Sales Funnel gehe ich nicht ganz so einher, weil das mit dieser umgedrehten Pyramide und Funnel. Wir wissen seit Avinash Kaushik, kein Mensch geht durch ein Funnel. Also nimmt den scheiß Funnel weg. Es sind Stages und dann heißen die auch anders. Egal. Passt. Ist ein schöner Artikel. Und kann man sich da einfach mal anschauen und für sich selber einfach mal lernen. Vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man auch mal an seine Bilder denkt, könnte nicht so ganz schlecht sein.
Absolut. Genau, da habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Das sind ja immer spannende Themen, auch das Thema Featured Snippets, die verschiedenen Arten und Weisen, die es da gibt. Du hast ja Izzy schon genannt, die hat da relativ schöne Beiträge und Vorträge zu dem Thema, an denen man sicherlich auch so ein paar Strategien zu dem Thema ableiten kann. Und zu überlegen, wo kriege ich denn jetzt überhaupt die meisten Klicks, zu welcher Snippet-Art und wie kann ich die provozieren. Aber wieder ein anderes Thema. Genau, der nächste Beitrag von mir, da bin ich netter Kollege hier auch auf Termfrequenz drüber gestoßen, der hatte was von onlinemarketing.de geteilt, da ging es einfach mal darum, Google lässt Nutzerkommentare in den SERPs zu. Tada, also SERPs goes social. Was heißt das jetzt für uns? Es ist ein kleiner Testballon, der an der Stelle stattfindet, und das heißt jetzt nicht, dass ich in den normalen Suchergebnissen auf einmal eine Kommentarbox habe, wie bei Facebook, und man kann die SERPs runter kommentieren. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist aber so, dass Google an der Stelle bei Sportereignissen, da kriegt man ja auch mobil, man hat ja immer so Detailansichten, die man an der Stelle aufrufen kann. Das ist das klassische Beispiel, was sie im Moment bringen. Sie haben es jetzt auch für Sportereignisse begrenzt. Man kann dort Ergebniskommentierung aufrufen und man, wie ist der Spielverlauf, Fußballspiele und alles drum und dran. Und dort sind jetzt Kommentare erlaubt. Und heißt, hier können sich die Nutzer an der Stelle ein bisschen auslassen. Ich finde es relativ schön, weil ich glaube, Sport ist auch immer so ein Ding, da hat jeder eine Meinung zu. Und dann sind die Leute sicherlich freudig, wenn sie auch noch sagen, wie die blöde Schiri dieses Mal wieder gepfiffen hat. Ist jetzt aber, ja, klingt erstmal reißerisch, ja, es gibt Kommentare in den SERPs, ja, so in der hintersten Ecke mit dran. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob sie es auch noch ein bisschen erweitern. Ich meine, letztendlich hat man das ja im lokalen Bereich auch schon mit drin. Das erweitern sie jetzt noch um eine Entität und ist an der Stelle erstmal ein nettes Feature. Bin gespannt, wie es angenommen wird. Ich meine, Google hat ja jetzt auch ein paar Ressourcen frei, ein ganzes Google Plus Team rumsitzen, die jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Da kann man das Social ja an einer anderen Stelle irgendwie doch mal anschieben.
Naja, die werden jetzt per Hand erstmal jetzt einzelne Posting löschen müssen, die armen Hunde.
Das stimmt, ja.
So, dann habe ich noch etwas von Martin, der ja hier auch zusammen mit dem Carsten den Karma-Podcast macht, was Schönes gefunden. Und zwar hat er uns die ganze Jahr nett berichtet drüber und jetzt sozusagen seinen letzten Update gegeben über seine Blutwertseite und sagte deswegen auch, sein Jahr des Blutes geht jetzt zu Ende. Haha, der kleine Vampir. Das Ding ist wie immer von seinen Seiten ziemlich erfolgreich geworden am Ende vom Tag. Und außer eine Schulferien, da ging es ein bisschen runter. Aber ansonsten hat er inzwischen seine 13.000 Nutzer pro Woche, pro Wochentag. Und das mit 200 Artikeln. Und hat auch ganz klar gesagt, okay, das Ganze ist eigentlich nicht ein Thema, weil Blutwerte und alles, was damit zu tun hat, da sind schon einige unterwegs gewesen. Aber er ist vom Vorgehen ganz lustig vorgegangen, indem er halt innerhalb dieses doch etwas stärkeren Thema ist er erstmal mit den schwachen Keywords, also sozusagen mit den Nischen-Keywords des starken Themas, wisst ihr, was ich meine? So, genau, gestartet. Aber er hat schon vorher schon gewusst, wo er am Ende raus will. Das heißt, er hat sozusagen Stützartikel oder einen Artikel geschrieben, die relativ schnell, wo er gehofft hat, die relativ schnell in Top 10 zu bekommen. Auch wenn da wenig Volumen ist, aber einfach auch schon Traffic auf die Seite zu bekommen, damit Google halt Nutzersignale und alles merkt. Und dann, wenn er dann seine 3, 4, 5 Stützartikel hat, den Hauptartikel sozusagen in die Mitte zu schreiben und den intern auch dann direkt von diesen Seiten verlinken zu können, die dann schon Traffic haben und somit auch Traffic auf seinen Hauptartikel bringt, rüberleitet, so dass Google halt wirklich sieht über Chrome etc., dass da Leute rumtüren. Und natürlich, wie immer, was er macht, natürlich Bilderoptimierung, das ist halt ja sein großes Thema. Aber im Großen und Ganzen ein schöner Approach, wenn man jetzt mal sagt, also man kann jetzt nicht immer sagen, er nimmt halt auch gleich eine Nische, dann meinst du den ganzen Scheiß sparen. Wenn man so aber auf Kundenseite arbeitet, ist es so, dass er sagt dann, okay, aber die Nische bin ich halt nicht, ich bin halt, was soll ich machen? Ich kann jetzt meinen Geschäftssinn nicht ändern, weil steht so an meiner GmbH-Anmeldung und dann Geschäftssinn ändern ist fast wie Neugründung und nee, geht nicht und bla bla bla. Das heißt, zeigt er hier trotzdem, dass man sagt, okay, wie kann man sich innerhalb von einem Jahr signifikanten Reichweite aufbauen, indem man halt vielleicht dann wirklich erstmal anfängt, bevor man komplett in Red Ocean Konkurrenz rennt, erstmal die Flanken zu sichern und einzusammeln. Und dann erst ins Zentrum vorzustoßen, um das Ganze mal nach Clausewitz zu formulieren. Sehr spannend, einfach mal durchlesen und wie gesagt, Proof of Concept ist damit ja auch erbracht, wobei er natürlich sagt, er hat natürlich auch von seinen anderen Webseiten, die er schon hat, durchaus, wo relevant war, auch auf diese Webseite gelinkt, was natürlich auch ein bisschen was dazu beiträgt. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Webseiten mit Links, die gar nicht funktionieren, dementsprechend. Es liegt schon an seinem guten Content, den er aufgebaut hat. Und ich meine, mit 200 Artikel Sichtbarkeit von 5, das kriegt nicht viel. Also ist schon cool. So, dementsprechend lernen, lesen, lernen, nachmachen. Wobei er auch geschrieben hat, dass sich ein paar Leute, die auch in dem Blutbereich unterwegs sind, beschwert haben, dass er das Ganze ja darüber beschrieben hat, was funktioniert und nicht funktioniert, weil es damit jetzt wohl noch mehr Leute gibt, die das machen. Also, wenn ihr da draußen irgendwelche Webseiten betreibt und Martin bedeutet, findet euer Thema, macht einfach was Neues. Das macht, glaube ich, Sinn. Genau. Damit bist du jetzt wieder dran. Oder? Aber es hat er schön gemacht, oder? Ich meine, echt geiles Ding.
Immer schön. Also macht auch immer Spaß, seine Beiträge zu lesen. Das ist, empfehlen wir unseren Studis ja auch immer, die ja kleine Projekte aufbauen dürfen. Und ich meine, Martin hat da schon einen riesen Know-how aufgebaut und er zeigt es auch immer sehr schön transparent, dass man überlegen kann, okay, was sind denn so Strategien, die funktionieren? Und macht einfach immer Spaß. Also das mitnehmen und diese Strategie erstmal auf die kleinen Keywords zu gehen und dann auf die großen ist natürlich auch super. Und so kann man es natürlich, wenn man etwas hat, was jetzt nicht so eine riesen, also immer noch klein genug ist, das ist ein besser Bereich, aber keine winzige Nische ist, ist es natürlich ein super Vorgehen.
Absolut. Cool. Hier. Genau, jetzt bist du wieder dran. Ich bin eben
genau,
jetzt. Du kannst jetzt einfach bleiben.
Du bist fertig, wunderbar. Ich habe noch 2 Beiträge übrig. Wieder ein kleiner Hinweis, ein schöner Beitrag auf SEO Südwest vom 21. November, also noch relativ frisch. Ist halt auch keine Riesenneuigkeit. Headline ist: Google gescrapte Inhalte könnten zum kompletten Ausschluss einer Website führen. Da gab es einfach mal wieder im letzten Webmaster Hangout eine Rückfrage, wie das dann jetzt ist mit Seiten mit gescrapten Inhalten, die jetzt sehr stark automatisch aggregiert sind, die wahrscheinlich, so ist es ja oftmals auch, nicht unbedingt eine extrem hohe Content-Qualität haben. Da ist uns irgendwie allen klar, dass das für Google durchaus problematisch sein kann. Und da war einfach nur nochmal so der klare Hinweis zu sagen, okay, wenn ihr jetzt so jetzt etwas allgemeiner interpretiert, wenn ihr riesen Webseiten habt und da irgendwie einen riesen angeschlossenen Teilbereich Verzeichnis habt, was halt unendlich schlechten, automatisch zusammengescrapten Content bereitstellt, dann braucht ihr euch nicht wundern, eure gesamte Domain aus dem Index fliegt.
Absolut.
Banale Aussage, muss man immer mal, also ich meine, ich sehe es ja in meiner Arbeit auch, ich habe oft mal so Projekte, wo man merkt, okay, da, falls sowas irgendwie noch besteht, dass dann ein redaktioneller Teilbereich schon noch sehr gut performen kann und so diese Crawling-Friedhöfe, die es dann auch gibt, die bei solchen Scraping-Produkten sehr oftmals entstehen, die ranken dann einfach nicht mehr, aber wenn dann irgendwann der Schalter umgelegt wird und so eine ganze Domain erstmal als anstrengend und verbrannt für den man braucht sich nicht wundern. An der Stelle lohnt sich auch mal wieder der Hinweis. Das letzte ist, ich habe das gerade gelesen, weil auch Sistrix hatte das auf Twitter mal wieder geteilt, einen Beitrag von Ihnen auf Englisch, Da dachte ich zuerst auch, ah ja, schöner Artikel gesehen, okay, der ist von 2015, warum haben sie den geteilt? Naja, es geht halt um Thanksgiving und um den Black Friday. Schöner Beitrag, der einfach nochmal zeigt, wie ist es denn mit solchen Saisonalitäten oder Events, die immer wiederkehren, haben die Auswirkungen auf die SERPs? Und wenn ja, also oftmals ist es ja zu Weihnachten oder auch jetzt hier eher in dem US-amerikanischen Bereich, der Black Friday, gab es früher immer so die Gemunkel, ja, ist das jetzt wieder ein Update, was da passiert? Und der Artikel zeigt eigentlich relativ schön, wie zum einen sehr spezifische Domains für jetzt einen bestimmten Event, wie jetzt hier zum Beispiel Black Friday, zu diesem Event, wenn es halt näher rückt, auf einmal sehr gute Rankings bekommen, auch zu generischen Anfragen. Zeigt jetzt ein Beispiel mit Brands, ich glaube Walmart war ein Beispiel und auch Nordstrom, dass da auf einmal Rankings für so eine kleine Nischendomain existieren, weil halt diese Black Friday-Angebote zum jetzigen Zeitpunkt relevant sind. Die ganze Sichtbarkeit, ist ja hier wieder gemessen mit Sistrix, verschwindet danach dann wieder, kann aber durchaus im nächsten Jahr auch wieder auftauchen. Und das Gleiche ist aber dann auch noch bei anderen Domains, wenn man jetzt so eine große Handelsmarke hat oder jetzt auch Nordstrom oder auch Walmart, was er aufzeigt, dass auf einmal die LPs zu Black Friday plötzlich an Sichtbarkeit gewinnen, weil das Thema ist auf einmal aktuell. Die SERP ändert sich und man hat mit diesen Seiten plötzlich wieder Neueinstiege, die Sichtbarkeit wandert und dann ein paar Wochen nach dem Event oder auch schon Tage schwindet das Ganze wieder. Also er begründet so ein bisschen mit dem Query Deserves Freshness. Das sind so Sachen, die wir ja auch immer beobachten. Wenn bestimmte Events sind, dann sortiert sich so eine Suchergebnisliste einfach immer mal wieder um. Das ist dann kein riesen Update, keine Abstrafung, sondern es macht an der Stelle einfach immer Sinn, das Ganze umzusortieren. Ich meine, ich könnte das in der Vorlesung aber auch immer gerne das Dirndl-Beispiel.
Ja, das Gleiche hast du aber auch mit Fasching. Also das sind beziehungsweise Karneval, je nachdem, wo du dich gerade aufhältst in Deutschland. Hast du das Gleiche, also Dirndl, Fasching, also alles, was halt immer an irgendwelchem Event hängt und sich dann die Suchanfragen einfach ändern. Also bei Dirndl klassischerweise zum Oktoberfest, weil da hast du halt Party-Dirndls. Und dann kommen halt auch mehr so Partygeschäfte auf einmal mit in die Top 10 und unterjährig sind halt eher die Standard wirklich Trachtengeschäfte, die nur ein ganz anderes Pricing haben drin. Und so kommen dann, sobald Google merkt, es kommen hier so mehr die Partyleute mit rein, mischen die da ein bisschen durch und es kommen dann auch mehr so Partydirndls verstärkt mit in die SERP. Genau wie du dann zu Fasching halt so viel mehr Suchanfragen und auch, viel mehr Reichweite hast auf diesen ganzen klassischen Maskworlds und wie sie alle heißen. Das ist da schon ganz schön zu sehen. Also das sind jetzt die Sachen, die man kennt. Es gibt bestimmt noch viel mehr, weil man bloß war man noch nicht in dieser Nische unterwegs.
Ja, ich finde ein schöner Artikel, der es mal zeigt, ob der jetzt von 2015 ist oder nicht. Die Thematik ist noch genauso aktuell und passt.
Genau. Dann. Exakt. So, eins habe ich noch, genau, einen kleinen Rant, also der Rant des Monats, wenn wir jetzt nicht jeden Monat haben, aber trotzdem haben wir den. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich auch eine, man merkt, man hört es noch, ich bin noch leicht angeschlagen, deswegen hatte ich diesen Monat auch keine Interview-Edition vom CEO-Haus, schlicht und ergreifend nach dem CEO-Day erstmal ziemlich platt und krank. Das hat leider ein bisschen Zeit gekostet. Aber es läuft gerade auf eine lustige Abstimmung. Ich sage jetzt nicht, wo die läuft, weil ich will da nicht noch mehr Aufmerksamkeit drauf schicken. Aber es gibt eine Abstimmung irgendwie mal wieder zum besten SEO, wo ich gleich mal inhaltlich sagen muss, so Sachen hatten wir schon öfters mal bei SEO United etc. Ich finde, wenn Leute das aus der Branche machen, kann man damit zum Augenzwinkern das Ganze als bisschen Spaß in der Branche betrachten. Per se kann man nicht abstimmen, wer der beste SEO ist. Weil jede Abstimmung ist eine Abstimmung, wer ist der bekannteste SEO, weil darauf das Einzige, was man abstimmen kann, man kann ja nicht abstimmen, wer ist der Beste. Bei dieser aktuell, früher bei SEO United hatten ja Leute hier was hingeschrieben und die haben einfach die Leute, die am meisten genannt worden ist, die 5 dann, glaube ich, zur Abstimmung gestellt. Es gibt dann sicherlich Menschen, die mit allen diesen 5 Leuten damals bei SEO United auch wirklich gearbeitet haben und die Arbeit einschätzen können. Aber das werden die wenigsten sein, von denen, die abgestimmt haben. Sondern auch da geht es um Popularität und was man glaubt, was man wie nett man die Leute findet. Also so eine Art, also es ist ein Popularitätsvote, kein Fähigkeitsvote. Bei der jetzigen Aktion hat es gleich gar nichts mehr mit Fähigkeiten zu tun, weil da sind über 50 Leute drauf, davon kenne ich nicht mal alle, aber viele zum Glück. Aber definitiv nicht alle, geschweige denn, dass ich mit allen hier jeweils gearbeitet hätte. Also könnte ich mir jetzt nicht anmaßen, in dieser Liste zu sagen, der ist gut und der ist eben nicht gut. Weil wenn ich halt für Leute nicht abstimme, heißt es ja, dass sie nicht gut sind, wenn ich für die anderen abgestimmt habe. Und das kann ich einfach nicht machen, da muss ich mit allen gearbeitet haben. Das heißt, ich stimme nach Leuten, die ich mag, und damit ist es wieder ein Popularitätsvoting. Also könnte man sagen, wer ist der populärste und sympathischste SEO? Um mehr geht's nicht. Also ist das mal ganz generell vorne weggestimmt. Also deswegen sind bei sich solche Votings, man kann sie irgendwie, wenn sie Leute aus der Branche machen, für die Branche mit zum Außenzwinkern und mit genug Spaß, und wir nehmen es alle nicht so ganz ernst, dann finde ich das lustig und mache da auch gerne mit. Für irgendeinen Spaß bin ich immer gerne zu haben. Aber man darf es nicht ernst nehmen. Und wenn das hier jetzt wirklich auch noch ernst gemeint ist, beziehungsweise jemand, der eben Leute eben nicht aus der Branche kommt, und das sieht man schon daran, dass die hier einfach auch Sachen zusammenkopiert haben. Also bei mir, ich bin auf einmal Chef von ganz vielen Sachen, auf die ich schon lange nicht mehr Chef bin. Ich weiß nicht, wo sie die Sachen hergezogen haben, über mich zum Beispiel, ist einfach falsch. Kann ich hier auch noch das Voting beliebig oft machen. Also das heißt, ich kann halt einfach beliebig oft abstimmen, indem ich einfach nur in den Inkognito-Modus gehe, weil das Ding irgendwie cookie-basiert feststellt. Und wenn die halt getroppt werden, kann ich halt beliebig oft abstimmen. Das heißt, A, man kann den Besten nicht voten. B, hier kann man sowieso nicht, also hier kann man so oft voten, dass jedes Voting komplett für die Tonne ist. C, was soll der ganze Kram? Es ist im Großen und Ganzen ein Ego-Bait. Und ich finde es verrückt, wie viele Leute darauf reagiert haben und es dann auch noch auf Facebook geteilt haben. Also, dass irgendjemand einen billigen Ego-Bait machen will, kann man ja noch mal verstehen. Also jeder macht so irgendwie sein Marketing und probiert mal was. Das will ich jetzt mal gar nicht so sehr kritisch, naja, schon, aber weil es halt auch noch schlecht gemacht ist, technisch. Also dann, wenn man technisch halt, dann ist es halt scheiße. Und man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber per se erstmal ein Ego-Bait zu versuchen, ist absolut legitim. Aber wenn das dann in diesem Zustand ist, wie es hier ist, dass dann Leute das wie wild teilen. Kinners, wie schlau seid ihr? Denkt mal 3 Minuten nach, was ihr teilt. Bevor ihr es teilt, würde allen besser stehen. Und da ich jetzt auch noch ganz oben auf 1 stehe, bitte votet irgendjemand anderen, nicht wie ich. Sonst muss ich da auch noch versuchen, die E-Mail von der Dame rauszubekommen und mich rausnehmen zu lassen, so wie Anke das gemacht hat, was übrigens wahrscheinlich das Beste war. Ich weiß bisher nur zu faul dazu, es zu tun. Aber bevor ich da wirklich das Ding noch gewinne, muss ich da echt hinschreiben und mich runternehmen lassen. Aber für, wie gesagt, für alle anderen einfach, überlegt mal 3 Minuten, wer ihr seid, wie alt ihr seid und ob man jedem Mensch, der da ankommt, irgendwie mitmachen muss. Wenn jetzt Uwe mal wieder das Ding ausgraben möchte aus See United, finde ich das, wie gesagt, lustig, weil das ein bisschen Augenzwinkern über uns selber dabei ist. Wenn Fremde das machen und schlimmstenfalls davon ausnehmen muss, die meinen das auch noch ernst, dann ja, weil es gibt kein Voting über den besten SEO, weil wir nicht mit allen gearbeitet haben und ich bin es definitiv sowieso nicht. Dementsprechend, und es werden viele andere sehen, die hier auch drauf sind. Wir sind jetzt alle nicht auf den Kopf gefallen auf dieser Liste, aber keiner von uns wird sagen, er ist jetzt signifikant besser als die ganzen anderen Kollegen, die da rumtouren, weil wir am Ende vom Tag ihre Arbeit so gut auch gar nicht kennen. Dementsprechend, es war Käse und das war mein Rant. Kommen wir zum Ausblick. Es kommt einiges auf uns zu. Und zwar zum einen, glaube ich, das haben wir gar nicht aufgenommen, aber wir sollten damit anfangen. Es kommt betrunken Gutes tun. Wann kommt das eigentlich?
Da bist du mich. Ist das nicht der 5.? Warte mal, das schaue ich direkt.
Sehr gut.
Nimm mal was anderes.
Du schaust nach und ich rede dazu. Also es gibt ja den schönen 5. ist es, okay. Also es gibt den schönen Event betrunken Gutes tun. Glaube ich, Markus Tandler Anno Domini mal irgendwann initiiert hat. Klingt ein bisschen archaisch, ist gar nicht so gemeint, weil die Grundidee ist, man geht zusammen auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, da kommt es eigentlich her. So, man kann aber auch Kinderpunsch trinken oder sonst was, man muss nicht sich betrinken. Das Ding heißt nur so. Also erstens Punkt Nummer 1. Jeder zahlt seine Getränke. Die Sponsoren, die hier Goldene Trunkenbolde heißen, aber wir können das Ganze ein bisschen erwachsener machen, die Sponsoren, die sich melden in einer Stadt und sozusagen für die Stadt, den Event in der jeweiligen Stadt sponsoren, zahlen 1 € pro Getränk, aber nicht an den Trinkenden, der darf seine Gesundheit selber ruinieren mit seinem Geld, sondern die spenden das, am Ende vom Tag wird durchgezählt, wie viel getrunken worden ist, und die spenden das dann an einen wohl an einen Zweck, der steht auch auf der Webseite bei jeder Stadt, also jede Stadt sucht sich seinen Zweck aus und spendet dorthin, und zwar 1 Euro für jeden, der mitmacht. Das heißt, wenn jetzt in einer Stadt 5 Sponsoren mitmachen, gibt es halt 5 Euro pro Getränk, was getrunken wird. Bei uns macht aktuell wir mit in Darmstadt, macht außer uns noch jemand mit?
Bisher nicht.
Genau, also da bitte mal dringender Aufruf an alle Darmstädter Leute, die hier unterwegs sind, gell? Ja, oder Südhesse, könnt ihr auch auf Frankfurt kommen, gell? So ist ja nicht. A, vorbeikommen. B, einfach ganz kurz uns kurz anmelden. Dann nehmen wir euch mit auf die Liste. Gespenden tun wir an wen?
Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt.
Genau. Kann man also auch wirklich helfen. Ihr seht, wir haben es auch wirklich lokal genommen, weil es ein lokaler Event ist. Carlos, vielleicht hast du ja Lust, mitzumachen. Wer auch immer hier noch ist. Thomas. Termlabs, wie sieht's aus? Also, kann man machen, es gibt auch einen Link. Also, es gibt einen Link. Also, alle, die SEO sind, es gibt einen Link. Mitmachen an der Stelle lohnt sich, einfach melden. Wäre schön, wenn wir etwas mehr als wir alleine sind. Wir halten noch alleine die Fahne hoch, aber wir würden uns freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Und ansonsten natürlich alle, die Lust haben, an dem Tag vorbeikommen. Wir sind hier am Darmstädter Weihnachtsmarkt, richtig?
Ganz genau.
Fantastisch.
Darmstädter Weihnachtsmarkt, Kirchstraße, Ecke Ludwigstraße, das ist da beim Ratskeller für alle Ortskundigen. Genau. Wie im letzten Jahr.
Exakt, wird also an der Stelle sehr, sehr lustig. So, dann haben wir noch ein Event, und zwar, jetzt springen wir schon ins nächste Jahr. Ich gehe chronologisch vor, und zwar kommt natürlich, jetzt habe ich es ganz vergessen, Campix kommt, das nutzt euch jetzt alles gar nichts, weil heute gab es von Campix auch noch Black Friday Rabattcode, ist aber doof, weil bis jetzt hört ist der Black Friday rum, aber nach der Campix ist die SMX, und die SMX hat gerade das Programm rausgebracht und es war wieder richtig geil geworden, also 2., 3. April in München SMX, wir sind mit 2 Leuten vor Ort, also wieder Patrick und ich. Und ansonsten sind auch gute Referenten da. Dementsprechend lohnt sich es auch hinzugehen. Wir haben einen Rabattcode für euch, 15% Rabatt für das Ticket mit Termfrequenz SMX. Alles groß geschrieben, also ihr schreit da sozusagen. Also ihr müsst diesen Rabattcode schreien, also in groß schreiben. Termfrequenz SMX in einem Wort, ohne Leerzeichen, ohne alles, also ein String. Da habt ihr ja nochmal 15% Rabatt. Ich kann wirklich nur dringend empfehlen, ich freue mich jetzt schon wie Hölle drauf. Und kurz danach ist ein ganz lustiger Event, und zwar am 11.04. Vom Online-Marketing-Tag, allerdings nicht in Wiesbaden, sondern in Köln, was auch immer ihn dahin gebracht hat. Aber ist egal, ich habe schon mein Ticket gebucht, Kinders, weil ich mich darauf freue. Und zwar der Online-Marketing-Tag Agency Day, da geht's schlicht und ergreifend um das ganze Thema, also oder was auch immer. Ich weiß gar nicht so genau, was er sich dabei gedacht hat. Ich freue mich nur drauf, weil es klingt irgendwie lustig. Und zwar soll es schon darum gehen, dass halt einfach Leiter von, also Geschäftsführer von Agenturen, Agenturbesitzer etc. da sind und wir schlicht und ergreifend uns ein bisschen darüber aushalten, was es denn alles geht. Also von Projektmanagement, Software bis weiter, whatever. Also wir haben ja so beim Führen so einer Agentur noch diverse Fragestellungen, über die man sich gerne mal sagt, wie machen eigentlich andere das und bin ich doof oder mache ich es richtig? Ich weiß es nicht so genau. Einfach mal austauschen. Ich mache das auf einer privaten Ebene schon öfters. Also ich habe ja mal einen langen Nachmittag beim Sebastian Erlhofer mal vor 2 Jahren verbracht, das sehr erhellt war für mich persönlich, wo ich viel draus mitgenommen habe. Ich habe mit dem Robin schon länger zusammengesessen hier von Warfire. Habe ich mit Peter früher ausgetauscht, den wir leider nicht mehr so oft sehen auf Konferenzen, aber ja, also das passiert schon oft auf einer Ebene, habe mich mit Marco Jankl mal irgendwann vor einem halben Jahr relativ lang zusammengesetzt und über diverse Sachen mal geschwätzt, wo man einfach sagt, okay, wie macht ihr denn das, wie macht wir das, was ist so eine Auftraggröße, ab wann was spannend wird oder nicht, wie haben sind Themen organisiert. Es sind einfach spannende Sachen, die da drin sind, und ich glaube, das ist etwas, wo man definitiv, also ich hoffe, Leute kommen so offen hin, wie ich gerne offen über Themen rede. Und dann, glaube ich, kann das was Cooles werden. Ich habe zumindest Bock drauf. Ich finde die Aktion cool. Und das Ganze ist bei der GS1 Germany GmbH. In Köln wird es durchgeführt, whatever das ist. Werde ich dann feststellen. Aber ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle, weil ich halte das für ein geiles Ding. Stefan, aber sonst noch irgendwas?
Nee, Events habe ich keine auf dem Ich meine, Weihnachten ist bald.
Genau, das kommt auch noch. Also das, man soll es ja kaum glauben. Genau. Dann haben wir hier Job-Offers. Und zwar habe ich den zweimal reinkopiert. Oder sind das zwei verschiedene? Das muss ich sie mal kurz. Also alles hier live, gell? Nee, es scheint wirklich der gleiche zu sein. Okay, die Kollegen von DivaI suchen einen SEO-Consultant. Und DivaI ist ja auch mittlerweile große Agentur, mit wo viele Leute drin aufgegangen sind. Und ich glaube, es hat mir der Weicher geschickt, glaube ich sogar. Also zumindest in München. Also ein SEO-Consultant in München. Ich glaube, zusammen hier mit oder um Stefan Weicher, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich glaube, er hat es mir geschickt, hat vergessen aufzuschreiben. Stefan, sorry, ich glaube, aber ich korrigiere es einfach. Doch, ja, genau. Arbeitgeber von Advertising GmbH, die jetzt so DIVAI gehören. Also bei Stefan Weicher im Team, eine wirklich coole Socke da draußen. Die von Advertising selber ist ja irgendwie dreimal Best SEO-Agentur in Town geworden. Ja, also ich persönlich kenne Stefan jetzt schon lange. Stefan Weicher, hab da Bock drauf. Ich kenne Pavot und weiß von Pavot selber, dass er sich sehr für seine Leute einsetzt. Also Stefan, du hast mal vergessen, einen seiner Personen im Blogpost zu erwähnen. Da hat er sich gleich reinkommentiert und sich beschwert, dass du ihn vergessen hast oder so.
Ja.
Ja, also muss man schon sagen, das macht jetzt nicht jeder Chef, dass er Blogposts von irgendwelchen Recaps liest und dann sich beschwert, wenn seine Leute nicht erwähnt worden sind, obwohl sie auch mitgewonnen hatten. Da sieht man schon, was für ein Commitment da drin ist. Also an der Stelle, glaube ich, definitiv eine Empfehlung wert. Dann haben wir die Agentur Illusion Factory in Neunkirchen-Seelscheid. Das ist da irgendwie 5-3, das muss da so roundabout da NRW sein. Auch eine Full-Service-Agentur, beziehungsweise die alles Mögliche macht, und die suchen einen Suchmaschinenoptimierer, der halt einfach bei ihnen das Thema auch besetzt, sozusagen innerhalb der Agentur. Also wenn ihr da in der Ecke seid, und lohnt es sich vielleicht mal eine Bewerbung hinzuschicken und ein Gespräch zu führen und zu schauen, ob es passt. Das sind nette Leute, wir haben im Vorfeld ein bisschen hin und her gemeldet und kurz gesprochen und machen da einen netten Eindruck. Und für alle sagen, dieses SEO, das stinkt, da habe ich keinen Bock drauf, das ist ja alles hier so Google-Mist und so, und was soll das und warum überhaupt, haben wir auch noch was anderes, und zwar suchen die Kollegen von eResult ein Senior User Experience Designer, auch in München wieder, und ihr wisst ja, UX ist ja die andere Seite von SEO, ist ja grundsätzlich das Gleiche, nur in anders. Dementsprechend hat ja der eine oder andere auch mal Bock, da die Seite zu wechseln und sich mit dem ganzen Thema User Experience auseinanderzusetzen, wobei die suchen hier schon einen Senior, das heißt, ihr solltet schon etwas fortgeschrittener im Alter sein. Genau, so ein bisschen leicht grau oder so, dann passt das schon. So, aber wie gesagt, eResult München, auch eine Firma, die schon lange da ist, lange bekannt ist, gut reputiert ist, und User Experience Designer, wie gesagt, spannendes Thema, sind ja eh unsere, nach den Webanalysten, unsere größten Freunde im Unternehmen. Das meinte ich jetzt nicht despektierlich, sondern voll im Ernst. So, und damit sind wir fertig, und ihr seht schon, wir rufen immer auf, schickt uns eure Jobs, wenn ihr Ausschreiben habt, an jobs@termfrequenz.de. Die Kollegen haben das alle gemacht, ich habe die nicht rausgefischelt, die haben mich persönlich angeschrieben. Ihr könnt es auch nur machen, dass wir hier ein Shoutout für eure Jobs machen, dafür ist diese Rubrik da. Wir freuen uns über Meldungen von offenen Stellen. So, damit sind wir fertig, oder?
Yep.
Sehr cool. Und du kommst da gleich rübergelaufen, dann laufen wir dann zur Hochschule.
Alles klar, dann bis so, gleich, ne?
Genau, bis gleich. Euch allen wünschen wir dann einen geilen Dezember. Lasst euch reich beschenken, beschenkt reich und liebevoll. Empfehlt, also schenkt anderen Menschen Termfrequenz. Sagt ihnen, sie sollen uns abonnieren, am besten auf iTunes, weil jeder neue Abonnent, den wir haben, führt dazu, dass wir auch besser gerankt werden. Dann kriegen wir noch mehr neue Abonnenten. Und wenn wir irgendwann genug Hörer haben, dann machen wir hier auch Werbung für Casper-Matratzen, und dann klingt das Ganze fast schon wie original, wie Online-Marketing-Rockstars, nur ein viel besser. Also bitte empfehlt uns weiter und schenkt uns neue Hörer. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, schöner Dezember. Wir sind raus.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.